Unfortunately, the holiday from history is over.
Leider ist der Urlaub von der Geschichte vorbei. Ich denke, er ist schon länger zu Ende. Und das erfordert einen kompletten Neustart unserer Denkweise und, noch wichtiger, unseres Handelns in Bezug auf Verteidigung und Sicherheit.
Sicherheitspolitik war lange ein klar umrissenes Feld. Militär, Bündnisse und Abschreckung. Aber das reicht heute nicht mehr. Die Grenzen zwischen innerer und äußerer Sicherheit verschwimmen. Das zeigen der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, der Klimawandel, aber auch Cyberangriffe, Desinformation und die Sabotage von kritischer Infrastruktur. Hybride Bedrohungen sind komplex und sie treffen Staaten und Gesellschaften gleichzeitig. Was bedeutet das für Deutschland und Europa? Wie verteidigungsfähig sind wir, nicht nur militärisch, sondern auch strukturell, politisch und als Gesellschaft? Inwiefern ist Sicherheit und Verteidigung eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe? Um diese Fragen ging es bei der 26. Außenpolitischen Jahrestagung der Heinrich-Böll-Stiftung. Expertinnen und Experten haben hier Ende Januar darüber diskutiert, was integrierte Sicherheit und Gesamtverteidigung bedeuten. Und mit den Erfahrungen anderer Länder haben sie sich hierbei auch beschäftigt. Ich bin Mandy Schielke. Willkommen zu dieser neuen Staffel von Böll Podcast. Hallo.
Böll Podcast. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
Bettina Ritter war für Böll Podcast bei dem Expertenaustausch in der Heinrich-Böll-Stiftung dabei und ist jetzt hier bei mir. Hallo Bettina.
Hallo Mandy.
Bettina, wie verteidigungsfähig ist Deutschland, ist Europa vor dem Hintergrund von hybriden Bedrohungen, also Angriffe auf Bahntrassen oder Stromversorgung, aber auch immer noch vor dem Hintergrund des Angriffs Russlands auf die Ukraine und dem Unsicherheitsgefühl, das sich in den vergangenen 4 Jahren, so lange dauert der Krieg ja jetzt schon, in Europa ausgebreitet hat?
Ja, das ist eine Menge, was du da genannt hast. Und es fühlt sich ja auch wirklich bedrohlich an. Die ehemalige Präsidentin von Litauen, Dalia Grybauskaitė, hat das am Anfang gut in Worte gefasst. Sie beschreibt eine neue sicherheitspolitische Realität. Europa kann sich nicht mehr auf die USA verlassen, das ist jedem klar geworden. Und die Welt, wie wir sie kennen, die auf Regeln und Vereinbarungen basiert, scheint so nicht mehr zu existieren. Und eine neue Ordnung gibt's noch nicht.
Instead of this, we not created anything else.
Stattdessen haben wir nichts Neues geschaffen. Und diese Zwischenphase ist meist eine sehr gefährliche Zeit. Das haben wir schon vor dem Zweiten Weltkrieg gesehen. In solchen Phasen beginnen autoritäre Regime und Diktaturen häufig gegeneinander zu kämpfen. Für mittlere und kleinere Staaten ist das eine existenzielle Bedrohung.
Damit meint sie bestimmt vor allem die europäischen Nachbarländer von Russland, also die baltischen Staaten, Finnland und Polen.
Ja, genau, aber eben nicht nur. Eigentlich meint sie ganz Europa. Sie hat sehr nachdrücklich darauf hingewiesen, dass es eine Illusion ist, wenn man denkt, die Bedrohung betrifft nur die Länder, die eine Grenze mit Russland teilen.
And with new technologies, there is practically no.
Mit den neuen Technologien gibt es praktisch keine weit entfernten Grenzen mehr. Berlin kann mit weitreichenden Waffensystemen in 5 oder 10 Minuten erreicht werden. In Europa gibt es keinen fernen Gegner. Wir alle leben an der Grenze zu einem terroristischen und kriminellen Staat. Und das in einer Lage, in der unser Partner versucht, seine Verantwortung schnell wieder auf unsere Schultern abzuwälzen. Das ist unsere Realität.
Ja, eine Realität, das muss man dazu sagen, die nun schon eine Weile auch bekannt ist und erörtert wird. Wie sollte sich Europa aus der Sicht der ehemaligen litauischen Präsidentin denn jetzt dazu verhalten, Bettina?
Ja, Dalia Grybauskaitė hat gefordert, dass Europa in der Verteidigung nachziehen muss, und zwar schnell. Wie sie gesagt hat, können wir uns nicht mehr auf die USA verlassen, sondern müssen jetzt Verantwortung für unsere eigene Sicherheit übernehmen.
That means we can depend on ourselves.
Wir können uns auf uns selbst verlassen. Dafür müssen wir unseren europäischen Kern stärken, mit der NATO und, wenn nötig, auch mit gemeinsamen europäischen Verteidigungsstreitkräften. Das ist unsere Verantwortung, die von niemand anderem. Und dafür müssen wir niemanden um Rat fragen, sondern unsere Zukunft selbst in die Hand nehmen.
Das ist ja ein richtiger Call to Action, der richtet sich dann aber vor allem an die europäischen Politikerinnen und Politiker, oder?
Richtig. Grebauskaite hat die Politikerinnen und Politiker aufgerufen, unbequeme, auch erstmal unpopuläre Entscheidungen zu treffen, ohne immer auf die Umfragewerte zu schauen.
Europe, all Europe, rich Europe, can stand up to anybody, anybody.
Europa, ganz Europa, das reiche Europa kann jedem die Stirn bieten, jedem. Und braucht keine Angst haben, Verantwortung zu übernehmen. Wir warten nicht darauf, dass uns jemand anderes vorschreibt, was wir tun sollen oder uns beibringt, wie wir leben sollten, um eigenständig Verantwortung für Europa zu übernehmen.
Ihr Fazit für Europa ist also keine Illusionen mehr, keine Delegation von Verantwortung, sondern europäische Verteidigungsfähigkeit als gemeinsame Aufgabe.
Genau, mit dem Aufruf, es geht. Aber nur, wenn politische Führung Verantwortung übernimmt und Europa aufhört zu warten.
Die Zeiten haben sich sehr verändert, das haben wir jetzt gehört. Heute geht es bei der Verteidigung nicht mehr nur um Abschreckung, sondern auch um Resilienz, also um Widerstandsfähigkeit. Und da sind wir beim Konzept der Gesamtverteidigung, das ja auch in Deutschland Thema ist. Vielleicht kannst du uns zunächst einmal erklären, was damit genau gemeint ist.
Ja, also Gesamtverteidigung bezeichnet die Gesamtheit aller militärischen und zivilen Verteidigungsmaßnahmen eines Staates. Also sie umfasst nicht nur die Streitkräfte, sondern auch den Schutz kritischer Infrastruktur, die zivile Krisenvorsorge und die gesamtgesellschaftliche Resilienz. Aber nicht nur das. Im Juni 2024 wurden neue Rahmenrichtlinien beschlossen, die auch Bedrohungen aus dem Cyberraum und hybride Kriegsführung berücksichtigen.
Gibt es denn schon Länder, die mit einem solchen Konzept Erfahrung haben?
Ja, Schweden zum Beispiel. Anna Wieslander ist Schwedin und Direktorin für Nordeuropa beim Atlantic Council und leitet dessen Büro in Stockholm. Sie sagte, wenn Bedrohungen hybrid sind, wenn Krieg und Frieden verschwimmen, dann wird Verteidigung zur gesamtgesellschaftlichen Aufgabe. In Schweden heißt die Gesamtverteidigung Total Defense und ist dort gesetzlich verankert.
It's a whole of government approach, but it's more importantly a whole of society approach.
Es ist ein gesamtstaatlicher Ansatz, aber noch wichtiger, ein gesamtgesellschaftlicher Ansatz. Das schwedische System der Gesamtverteidigung beginnt immer beim Einzelnen. Und es geht nicht nur um Staatsbürger. Es reicht, wenn man in Schweden lebt. Das ist gesetzlich verankert. Im Falle einer ausgerufenen Krise, eines Krieges oder einem Spannungsfall, also nicht im Frieden, sondern im Ernstfall, können alle Menschen zwischen 16 und 70 Jahren zur Verteidigung Schwedens herangezogen werden.
For the defense of Sweden.
Damit ist nicht gemeint, dass dann alle Soldaten und Soldatinnen werden, sondern dass jeder eine Aufgabe hat, eine Verpflichtung zur Verteidigung beizutragen. Zum Beispiel bei der Kinderbetreuung, im Gesundheitswesen, im Transport oder zum Beispiel in der Stromversorgung. Das Konzept nennt sich allgemeine Dienstpflicht. Das wird schon in den Schulen in der Sekundarstufe gelehrt. Das Ziel ist, dass alle, auf die die Wehrpflicht zutrifft, Schweden hat diese 2017 wieder eingeführt, dass all die wissen, was das Konzept der Gesamtverteidigung bedeutet.
Gab es denn auch außereuropäische Beispiele für Gesamtverteidigung, die da auf der Tagung diskutiert wurden?
Ja, zum Beispiel aus Singapur. Auch da ist Gesamtverteidigung ein Leitprinzip und zwar schon mehr als 40 Jahre. Und es gibt dort klar definierte Dimensionen. Die hat Ong Wei Chong erklärt. Er ist Senior Associate Fellow an der S. Rajaratnam School of International Studies in Singapur.
In 1984, we started out with five pillars, which is
1984 haben wir mit fünf Säulen begonnen. Erstens die militärische Verteidigung mit klarem Fokus auf Abschreckung militärischer Aggression. Zweitens die zivile Verteidigung, also zivile Vorsorge für Notfälle und Krisen. Drittens die wirtschaftliche Verteidigung, die Einsicht, dass eine robuste Wirtschaft essentiell für das Überleben Singapurs ist. Viertens die soziale Verteidigung, wie wir Vertrauen untereinander und gesellschaftlichen Zusammenhalt erhalten. Und schließlich die psychologische Verteidigung als fünfte Säule, eine gemeinsame Identität zu stärken und den Willen, Singapur zu verteidigen.
Außerdem hat die Regierung 2019 mit der Verteidigung im Cyberraum eine weitere Säule eingeführt, nachdem die Bedrohungen dort stark zugenommen haben.
Also militärisch, zivil, wirtschaftlich, sozial, psychologisch und digital, da wird Verteidigung wirklich als System gedacht. Wie wird das denn in Deutschland jetzt politisch eingeordnet?
Ich würde sagen, da dämmert es den Politikerinnen und Politikern allmählich, dass auch die Bevölkerung informiert und aktiviert werden muss. Zumindest, wenn auch Deutschland ein Konzept der Gesamtverteidigung verfolgen will. Das sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90, die Grünen, Agnieszka Brugger.
So I would absolutely agree that,
ich stimme absolut zu. Resilienz ist Abschreckung. Auch wenn ich Mitglied im Verteidigungsausschuss bin und gerne über militärische Fähigkeiten und Panzer spreche, glaube ich, dass unsere schärfste Waffe und unser bester Schutzschild in einer Demokratie unsere Menschen und unser gesellschaftlicher Zusammenhalt sind. Wenn wir nicht fragmentiert sind, wenn wir nicht gespalten sind, dann sind wir stark.
Gesellschaftlicher Zusammenhalt, also als wichtiger Faktor innerhalb der Gesamtverteidigung. Gab es noch weitere Stimmen aus der deutschen Politik dazu?
Ja, Konstantin von Notz, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen und Vizechef des Parlamentarischen Kontrollgremiums. Er schloss im Prinzip an das an, was Anna Wieslander berichtet hatte von der allgemeinen Dienstpflicht. Er sagte, er sei für ein Pflichtjahr. Allerdings ist er dagegen, dass nur eine bestimmte Alterskohorte, also die Schulabgängerinnen und Schulabgänger, in die Pflicht genommen wird.
Sondern geht es darum, was können wir alle tun, was können Leute, die im Beruf sind, tun, was können die Menschen, die im Ruhestand sind, tun und was können junge Leute tun. So eine Diskussion brauchen wir, damit wir so wehrhaft sind und so wehrhaft rüberkommen, dass, und das eint uns, glaube ich, alle, es vermieden wird, dass diese Entsetzlichkeiten, die wir jeden Tag in der Ukraine sehen, weitergehen oder sich schlimmer noch ausbreiten über Europa. Und das ist, glaube ich, ein so großes und wertvolles Ziel, dass uns das einen sollte.
Der grüne Fraktionsvize spricht hier von Einheit in Deutschland und Europa. Da hat man ja besonders, was die Verteidigung angeht, oft einen ganz anderen Eindruck. Wird denn diese Verantwortung, die von Notz da anspricht, gesellschaftlich überhaupt getragen?
Gute Frage. Gesellschaftliche Resilienz braucht ja Voraussetzungen. Das entsteht nicht einfach so. Und diesen Punkt hat Leonie Stamm angebracht. Sie ist Research Fellow am Europazentrum der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Sie sagte, vor dem Hintergrund von Desinformation und Misstrauen gegenüber Politikern hat es gesellschaftlicher Zusammenhalt schwer.
Ich glaube, wenn wir über gesellschaftlichen Zusammenhalt sprechen, werden zwei Themen relevant, die nicht so ganz klassischerweise Teil von den Diskussionen um Gesamtverteidigung sind. Weil das sind erstmal die Diskussionen um einen Sozialstaat, einen starken Sozialstaat und die starke Zivilgesellschaft. Starken Sozialstaat, weil der überhaupt Bemühungen für Resilienz, also Resilienzbemühungen von den Bürgerinnen und Bürgern überhaupt erst möglich macht.
Also gesellschaftliche Resilienz und eine starke demokratische und kritische Zivilgesellschaft entstehen durch soziale Sicherheit. Und einen zweiten Aspekt, den Leonie Stamm einbringt, Solidarität.
Wir sehen immer in Krisensituationen, dass Solidarität ein ganz wichtiges, zentrales Motiv ist. Das sind Nachbarinnen, die sich gegenseitig helfen, das sind jüngere Menschen, die älteren Menschen helfen. Also ich glaube, diese Solidarität ist immer ein wichtiger Mitspieler für Resilienz. Aktuell sehen wir natürlich, dass gerade diese beiden Aspekte, Sozialstaat und Zivilgesellschaft, aktuell natürlich total unter Druck stehen. Und ich glaube, da müssen wir, wenn wir über Gesamtverteidigung sprechen, da müssen wir ansetzen.
Also ohne funktionierenden Sozialstaat keine Wehrhaftigkeit?
Genau. Die Gesellschaft muss erstmal stabil sein, damit sie zur Verteidigung fähig ist.
Jetzt gibt es ja nicht nur die militärischen Bedrohungen, sondern wir leben ja im Zeitalter der multiplen Krisen. Eine davon ist die Klimakrise mit ihren Auswirkungen. Waldbrände, Flutkatastrophen und Stromausfälle sind nur einige der Risiken, die durch die Klimakrise verstärkt werden. Gleichzeitig investieren NATO-Staaten massiv in Verteidigung. Wird Klima damit zum Risikomultiplikator? Was bedeutet das für die Gesamtverteidigung?
Ja, also 5% ihres Bruttoinlandsproduktes sollen die Mitglieder der NATO zukünftig in Verteidigung und Sicherheit investieren. Allerdings muss davon nicht der gesamte Betrag in militärische Rüstung investiert werden. Auch Ausgaben für verteidigungsbezogene Infrastruktur können angerechnet werden. Und da sieht Stefan Bayer vom German Institute for Defense and Strategic Studies eine wichtige Aufgabe und auch eine Leerstelle in der deutschen Debatte.
We have to renew our energy infrastructure by
using. In Deutschland beläuft sich dieser Betrag auf etwa 60 Milliarden Euro. Das ist eine Menge. Und wir sollten von unseren Politikern fordern, einen Teil dieses Geldes für die Erneuerung unserer Energieinfrastruktur vorzusehen. Denn ohne zivile Infrastruktur sind militärische Operationen undenkbar. In den aktuellen parlamentarischen Debatten in Deutschland über Kriegstüchtigkeit wird das jedoch gar nicht thematisiert.
Stefan Bayer macht darauf aufmerksam, dass die militärische Verteidigung derzeit noch auf fossile Energien angewiesen ist. Er plädiert für eine nachhaltige Verteidigung. Das bedeutet, dass man eben auch in erneuerbare, nicht fossile Energien investieren muss.
Das ist also eine grundsätzliche Aussage, die Stefan Bayer hier macht. Mich interessiert, wie es bei dem Konzept der Gesamtverteidigung aussieht, wenn es beispielsweise in Deutschland eine große Flut gibt und dann gleichzeitig noch einen militärischen Angriff. Wie greifen da in so einem Fall Zivilschutz und Militär ineinander?
Es wurde ja bei Katastrophenlagen, aber auch bei hybriden Angriffen schon oft diskutiert, ob das Militär mit eingebunden werden kann. Allerdings könnte es im Fall so einer Mehrfachbedrohungslage zu einer Überlastung kommen und zu strategischen Nebenwirkungen. Das meint Karl Torring von der schwedischen Zivilschutzbehörde.
Wenn wir über Dual Use sprechen, sollten wir auch im Blick behalten, worauf die NATO hinweist. Wenn das Militär doppelte Aufgaben übernimmt, besteht die Gefahr, dass seine Kapazitäten genau dann erschöpft sind, wenn sie am dringendsten benötigt werden. Dieses Risiko möchte ich nochmal hervorheben.
In Schweden gibt es deshalb die strikte Aufteilung in zivile und militärische Strukturen, auch bei Extremwetterlagen oder im Bündnisfall.
Jetzt gab es ja zuletzt im vergangenen Jahr zweimal hintereinander einen großen Stromausfall in Berlin, mehrere Tage lang. Betroffen waren nicht nur mehrere 10.000 Haushalte, sondern auch hunderte Firmen, die dann nicht produzieren konnten. Beide Male war der Grund ein Brandanschlag. Welche Lehren sind daraus denn für unsere Verteidigung zu ziehen? Gab es dazu Stimmen?
Also die Geschäftsführerin von 50 Hertz Transmission GmbH, Silvia Borcherding, sagte, ein Learning sei, dass schnelle und klare Kommunikation super wichtig ist. Und was die Vorbereitung auf weitere solcher Fälle angeht, da sagte sie Folgendes.
Vorbereiten kann man sich mit einem sehr guten Business Continuity Management. Man sollte Szenarien in der eigenen Organisation testen, aber auch gemeinsam mit Verteilnetzbetreibern, mit staatlichen Stellen und den zuständigen Sicherheitsbehörden. Die Vernetzung muss deutlich weiterentwickelt werden, damit sie im Ernstfall wirklich funktioniert.
Silvia Borcherding sagte, es fehle an geografischer Redundanz, an klaren Prioritäten im Krisenfall und an einem systematischen Zusammenspiel von Staat und Betreibern. Resilienz, sagte sie, sei ein ganzheitlicher Ansatz.
Gibt es auch hier Beispiele, wie andere Länder mit solchen Angriffen umgehen?
Ja, das Paradebeispiel ist natürlich die Ukraine. Deren Energieversorgung ist ja fortdauernd den russischen Angriffen ausgesetzt. Die ehemalige ukrainische Abgeordnete und Vorsitzende des Ausschusses für Brennstoff und Energie, Nuklearpolitik und nukleare Sicherheit, Viktoria Wojcicka, beschreibt, welche Lehren aus den systematischen Angriffen gezogen wurden.
We started building up the strategic reserves.
Wir haben damit begonnen, strategische Reserven aufzubauen, mit der Hilfe Deutschlands, für die wir sehr dankbar sind, und mit der Hilfe der Europäischen Union. Wir haben angefangen, Reserven an Ausrüstung aufzubauen, darunter auch Hochspannungstransformatoren. Man muss wissen, dass solche Geräte nicht einfach auf dem Markt erhältlich sind. Die Herstellung dauert 18 bis 24 Monate. Die Lieferung, die Installation und so weiter, das war ein ziemlicher Kraftakt. Aber wir haben es geschafft und es hat tatsächlich funktioniert.
Im Fall der Ukraine ging es vor allem um physischen Schutz von Stromnetzen, Umspannwerken, aber auch Nuklearanlagen, die durch Raketen attackiert wurden.
Ja, nun muss man ja sagen, zum Glück ist Deutschland aktuell kein Kriegsgebiet. Die Lehren sind aber trotzdem eindeutig. Es braucht eine deutlich bessere Kommunikation der Behörden mit der Bevölkerung, mehr Vorbereitung und eine bessere Vernetzung der Akteure im Energiesektor mit den Behörden.
Richtig. Wie wichtig der Aufbau einer robusten, sicheren und redundanten kritischen Infrastruktur ist, das hat auch Bernadetta Berti betont. Sie ist die Generalsekretärin der Parlamentarischen Versammlung der NATO. Einer ihrer Hauptpunkte war, dass Europa ein neues Mindset braucht, wenn es um die Verteidigung geht. Sie sagte, wir hätten Frieden, Sicherheit und Demokratie sehr lange als gegeben angesehen.
Unfortunately, the holiday from history is over.
Leider ist der Urlaub von der Geschichte vorbei. Ich denke, er ist schon länger zu Ende. Und das erfordert einen kompletten Neustart unserer Denkweise und, noch wichtiger, unseres Handelns in Bezug auf Verteidigung und Sicherheit.
Was fordert sie denn konkret?
Sie fordert gleich mehrere Punkte. Die Stärkung militärischer Fähigkeiten und Verteidigungsausgaben, nicht überraschend, sie arbeitet ja für die NATO. Außerdem auch der Informationsaustausch zwischen Verbündeten müsste ihrer Meinung nach verbessert werden. Sie schlägt regelmäßige Tests und Stresstests von Systemen vor. Außerdem will sie den Privatsektor als wichtigen Partner einbeziehen. Damit soll die Resilienz verbessert werden. Aber das genügt nicht zur Abschreckung. Bernadetta Berti fordert zusätzlich Abschreckung durch Konsequenzen.
Auf die Gefahr hin zu provozieren. Glaubwürdige Abschreckung, etwa gegenüber einer aggressiven, revisionistischen Macht wie Putins Russland, muss eine Kombination sein. Einerseits glaubwürdige Abschreckung durch Verteidigungsfähigkeit, andererseits das gezielte Auferlegen von Kosten und das Schaffen strategischer Dilemmata für den Gegner. Wir sollten weniger zögerlich sein, unsere eigenen Mittel und Machtinstrumente einzusetzen, um solche Dilemmata zu erzeugen. Sowie auch unsere Gegner es uns gegenüber tun.
Also auch hier der Aufruf an Europa, selbstbewusster zu agieren.
Genau. Dass die Zeit drängt beim Thema Gesamtverteidigung, das machte die Sprecherin für Sicherheitspolitik von Bündnis 90, die Grünen, Sarah Nanni, sehr deutlich. Wenn Europa bis 2030, und das ist das Ziel, wehrhaft im Sinne einer Strategie der Gesamtverteidigung sein will, dann müssen Politikerinnen und Politiker jetzt schnell handeln, meinte sie.
Let's be honest. We don't have the time for the perfect structure.
Seien wir ehrlich, wir haben keine Zeit, auf die perfekte Struktur zu warten. Diese Zeit haben wir nicht. Wenn hier jemand in einer verantwortlichen Position ist, in einem Ministerium oder anderswo, dann gilt, der Zeitrahmen ist kurz, handeln Sie entsprechend.
The timeline is short. Behave accordingly.
Das hört sich ja sehr eindringlich an.
Ja, Sarah Nanni sagte, es gäbe Berichte von Militärexperten, nach denen Putin bis 2029 Europa angreifen könnte. Sie glaubt jedoch, dass es auch schneller dazu kommen kann. Dabei kritisierte sie auch, dass es im Fall eines Angriffs keine klare Koordination der Zuständigkeiten auf Bundesebene gibt. Da ist Finnland viel weiter. Dort sind die Verantwortlichkeiten klar verteilt. Das sagte Annukka Yli-Vaara. Sie ist die stellvertretende Generalsekretärin des Sicherheitskomitees im finnischen Verteidigungsministerium.
In unserem Konzept gibt es 56 strategische Aufgaben und jede einzelne ist einem bestimmten Ministerium zugeordnet. Eine strategische Aufgabe ist gesetzlich verankert, wird durch Vereinbarungen bestätigt und durch freiwillige Aktivitäten ergänzt.
Strategische Aufgaben heißt zum Beispiel die Koordinierung der Gesamtverteidigung und der militärischen Verteidigung. Diese beiden Aufgaben obliegen dem Verteidigungsministerium. Das Innenministerium ist für den Bevölkerungsschutz und den Rettungsdienst zuständig. Die Ministerien für Soziales und Gesundheit gewährleisten den Zugang zum Sozial- und Gesundheitssystem. Und das Ministerium für Bildung und Kultur ist für die Aufrechterhaltung kultureller Dienstleistungen und den Schutz des kulturellen Erbes zuständig.
Ja, interessant, aber irgendwie ganz anders als in Deutschland, wo die Zuständigkeiten sich ja oft überlappen oder mitunter gar nicht klar definiert sind. Aber Anuka Ulivaara hat ja auch die Freiwilligen angesprochen. Damit meint sie vermutlich die Bürgerinnen und Bürger, oder?
Genau. Und auch Christian Mölling hat die Zivilbevölkerung nochmal in die Verantwortung genommen und versucht deutlich zu machen, dass Vorbereitung sehr wichtig ist. Er ist der Direktor bei EDINA, einem sicherheitspolitischen Think Tank.
I guess it's something where, again, everybody can do, even tonight, something to be prepared for something that can happen tomorrow.
Ich denke, das ist etwas, das jede und jeder sogar heute Abend noch tun kann, um für morgen besser vorbereitet zu sein. Die Supermärkte haben noch geöffnet, man kann also noch einkaufen gehen. Und vielleicht sollte man das auch tun, denn man weiß nicht, wann die nächste Pandemie oder etwas anderes kommt. Ich halte das auch für etwas Positives. Viele Menschen fühlen sich angesichts der Vielzahl, Intensität und Größe der Bedrohungen überfordert. Umso wichtiger ist es, den Einzelnen und der Gesellschaft wieder Handlungsspielraum und Verantwortung zu geben und das Gefühl, selbst etwas tun zu können.
Ownership back and the ability and the impression that you can do something.
Wichtiger Punkt, denn angesichts der vielen Schreckensmeldungen und dieser allgegenwärtigen Unsicherheit kann man sich ja auch wirklich schnell hilflos fühlen. Sich also konkret vorzubereiten, kann zumindest das Gefühl vermitteln, selbst handlungsfähig und dem Ganzen nicht, ja, völlig ausgeliefert zu sein.
Ja, genau. Und dann fühlt es sich auch nicht so hoffnungslos an. Und das ist so leicht dahingesagt, aber eigentlich ist das ein wirklich wichtiger Punkt. Die Motivation, das zu machen und eben mitzumachen als Bürgerinnen und Bürger, darauf hat auch Sebastian Gold vom Technischen Hilfswerk nochmal hingewiesen. Er hat allen ausdrücklich empfohlen, sich die Broschüre zur Notfallvorsorge in Krisen vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zuzulegen.
Da wünsche ich mir einfach, dass wir Geld in die Hand nehmen, diese Broschüre 40 Millionen Mal drucken und ähnlich wie in Schweden das in jeden Haushalt geben mit einem Begleitschreiben. Ich bekomme nicht deswegen Angst, weil wir vielleicht irgendwann mal in eine Nähe einer kriegerischen Auseinandersetzung kommen. Ich bekomme Angst, wenn ich merke, dass wir nicht vorbereitet wären und dass die Gesellschaft nicht vorbereitet wäre. Und das muss man halt mit 80, 82 Millionen Menschen einfach mal besprechen. Und wenn wir das haben als Grundlage, dann können die professionellen Organisationen, egal ob haupt- und ehrenamtlich, dann können die ihren Job machen, weil die Grundlage gelegt ist.
Also das ist ja auch mal ein positiver, selbstwirksamer, irgendwie mutmachender Aspekt, finde ich. Also ich werde mir die Broschüre auf jeden Fall erstmal besorgen.
Ja, also die gibt's übrigens auch im Internet zum Runterladen. Und einen Link dazu stellen wir auch in die Podcast-Beschreibung.
Ja, vielen Dank auch dafür, Bettina, und dafür, dass du bei der 26. Außenpolitischen Jahrestagung der Heinrich-Böll-Stiftung so genau zugehört hast.
Sehr gern, Mandy.
Das war ein Podcast in der Reihe Böll Podcast zum Thema Sicherheit und Verteidigung im hybriden Zeitalter. Eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ein Bericht von der 26. Außenpolitischen Jahrestagung der Heinrich-Böll-Stiftung. In 2 Wochen hören wir uns wieder. Das Thema dann: männliche Solidarität im Feminismus. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns eine Mail an podcast@böll.de und empfehlt uns gern weiter. Mein Gast heute war Bettina Ritter vom Audiokollektiv und ich bin Mandy Schielke.
Böll Podcast. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.